Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Schwimmbewerbe bei den Olympischen Spielen von Paris waren bisher ja vor allem von der Diskussion geprägt, wie dreckig der Senfluss denn nun wirklich ist. Mittlerweile wird tatsächlich geschwommen. In Schwimmbecken, bei den Surfbewerben auf Tahiti und eben auch in der Seine. Aber eine Sportlerin ist nicht dabei.
Have you heard the name Leah Thomas?
Leah Thomas, a transgender athlete.
Her presence has been a big source of controversy.
Leah Thomas, eine Schwimmerin, die als Mann geboren wurde, aber nach einer Geschlechtsanpassung gemeinsam mit und gegen andere Frauen antreten will.
It was a very difficult time. Being trans is not a choice.
Eigentlich wollte Leah Thomas auch in Paris bei den Schwimmbewerben der Frauen antreten. Aber es wurde ihr verboten.
Wenn man eben eine männliche Pubertät durchlebt, ist das mehr Testosteron. Und das sorgt im Durchschnitt für einen stärkeren Aufbau von Muskelmasse, für eine andere Fettverteilung.
Also die große Überschrift ist sozusagen Fairness und dass das eben nicht fair wäre, wenn jemand, der eine männliche Pubertät hinter sich hat, gegen Frauen antritt.
Wir sprechen heute über die Geschichte von Leah Thomas und darüber, ob und welchen Platz Transgender-Personen im Spitzensport haben. Fritz Neumann, du schreibst für die Standard-Sportredaktion neben vielen Olympia-Artikeln jetzt gerade auch immer wieder über eine ganz bestimmte Schwimmerin, eine gewisse Leah Thomas. Und das ist ein kontroverser Name, weil das eine Transgender-Schwimmerin ist. Wer ist denn Leah Thomas? Was müssen wir über die wissen?
Also Leah Thomas ist 1998 in Austin in Texas geboren und als William Thomas aufgewachsen. Sie hat im Alter von 5 Jahren mit dem Schwimmen begonnen, hat dann sehr flott die ersten Wettkämpfe auch bestritten. Als Bub oder als Bursch, später als Mann kann man sagen. Sie ist an der Universität von Pennsylvania geschwommen für das Männerteam dort zunächst, hat dort auch Erfolge erzielt. Im zweiten Studienjahr hat sie einige zweite Plätze bei diesen amerikanischen Hochschulmeisterschaften erreicht, hat sich dann 2018 als Transgender geoutet, ist 2019 noch als Mann geschwommen und hat dann geschlechtsangleichende Maßnahmen begonnen mit Hormonersatztherapie. Ab dann hat sie an Frauenwettkämpfen teilgenommen und hat 2022 mit einem Sieg über 500 Yards Crawl als erste Transgender-Sportlerin einen Titel gewonnen bei diesen amerikanischen Hochschulmeisterschaften. Dann hat so richtig eine Diskussion über das ganze Thema begonnen. Und diese Welle der Diskussion ist dann auch ins Ausland übergeschwappt, auch nach Europa, weil es nämlich darum gegangen ist, ob sie an Olympischen Spielen oder an großen internationalen Meisterschaften teilnehmen kann, was sie auch als Ziel angegeben hatte. Dann hat der internationale Schwimmverband diesen Ambitionen sehr schnell einen Riegel vorgeschoben, indem er gesagt hat, dass Schwimmerinnen, die eine männliche Pubertät durchlaufen haben, eben nicht an diesen großen Meisterschaften teilnehmen können. Sie hat daraufhin noch den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne angerufen, der aber letztlich auch die Entscheidung des Schwimmverbands bestätigt hat.
Also so der Kern von diesen Diskussionen oder die Kontroverse ist quasi, wenn eine Sportlerin oder ein Sportler sein Geschlecht wechselt und dann antreten will, gemeinsam mit Sportlerinnen und Sportlern, die dieses Geschlecht schon immer gehabt haben. Ist das fair? Ist das erlaubt? Geht das so ohne weiteres?
Genau. Also die große Überschrift ist sozusagen Fairness. Ist das fair? Und die Begründung des Schwimmverbands läuft darauf hinaus, dass eben Transgender-Schwimmerinnen in einem Frauensportbewerb einen körperlichen Vorteil hätten, weil sie eben diese männliche Pubertät durchlaufen haben. Das erscheint schon auch nachvollziehbar, als in der männlichen Pubertät das Hormon Testosteron gebildet wird, das Muskelwachstum bedingt und so gesehen auch bedingt, dass Männer eben einen Vorteil haben gegenüber Frauen im direkten, unmittelbaren Vergleich. Es gibt in den USA eine berühmte Transgender-Frau, die heißt Caitlyn Jenner, die ist 1976 als Bruce Jenner Olympiasieger im Zehnkampf in der Leichtathletik geworden. Und auch diese Caitlyn Jenner sagt, wer durch eine männliche Pubertät geht, sollte nicht die Chance bekommen, den Frauen Medaillen wegzunehmen.
Das heißt, auch bei diesen aktuellen Olympischen Spielen in Paris jetzt wird Leah Thomas nicht bei den Frauenbewerben antreten?
Nein, sie ist nicht am Start. Eben das hat der Schwimmverband verhindert und dann am Ende auch der Sportgerichtshof bestätigt. Es wäre auch die Frage gewesen, ob sie sich wirklich qualifiziert hätte. Also ja, es ist eine theoretische Diskussion. Aber natürlich ist es auch ein Präzedenzfall, kann man sagen, weil ganz viele andere Verbände diesem Beispiel des Schwimmverbands gefolgt sind und ganz ähnliche Regeln aufgestellt haben.
Mhm. Du berichtest ja über sehr viele verschiedene Sportarten, auch über Fußball, Skifahren und so weiter. Wie ist denn dieses ganze Thema, diese Diskussion und auch diese Entscheidung, dass in diesem Beispiel jetzt Lia Thomas nicht antreten darf, wie wird das aufgenommen in der Sportwelt? Wie reagiert man auf diese Diskussion?
Ich glaube, in der Sportwelt ist schon ein grosso modo sehr positives Echo auf diese Entscheidung des Schwimmverbands, weil eben die Fairness so über allem gesehen wird und sehr viele das so empfinden, dass die Fairness das Wichtigste ist im Sport und dass das eben nicht fair wäre, wenn jemand, der eine männliche Pubertät hinter sich hat, gegen Frauen antritt. Man muss schon auch festhalten, also weil wir von Präzedenzfall gesprochen haben, dass es schon ein Beispiel gegeben hat, wo eine Transgender-Sportlerin teilgenommen hat an Olympischen Spielen. Also die Lia Thomas wäre nicht die erste gewesen. Es gab nämlich eine neuseeländische Gewichtheberin namens Laurel Hubbard. Die hat ähnlich wie Lia Thomas bis zum Alter von 23 Jahren Männerbewerbe bestritten, hat dann erst mit 34 eine geschlechtsangleichende Operation durchführen lassen und hat bei der Weltmeisterschaft 2017 bei den Frauen dann eine Silbermedaille gewonnen. Da hat sie vorher eine Zeit lang nachweisen müssen, dass ihr Testosteronlevel einen bestimmten Wert nicht übersteigt. Kritiker haben damals gemeint, dieser Wert wäre viel zu hoch angesetzt gewesen. So oder so hat sie dann mit 43 Jahren noch an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen. 2021 war das. Da ist sie aber sehr schnell ausgeschieden mit 3 Fehlversuchen.
Das heißt, jetzt für den Moment, du hast gesagt Präzedenzfall, schaut es mal so aus, dass man in der Sportwelt eben sich in die Richtung orientiert, Transgender-Menschen dürfen nicht in den jeweiligen Bewerben antreten.
So ist es, ja. Der Schwimmverband hat zum Beispiel die Regel aufgestellt, dass eben, wenn eine geschlechtsangleichende Maßnahme vor der Pubertät vorgenommen worden wäre, dass dann jemand teilnehmen könnte. Aber das ist ja völlig utopisch, weil wer macht das, bevor er 12 oder 13 Jahre alt ist? Ja? Also de facto ist das ausgeschlossen, kann man sagen.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Julia Sieker, du bist in der Standard Wissenschaftsredaktion und beschäftigst dich da auch aus wissenschaftlicher Sicht damit, was denn eigentlich im Körper passiert, wenn jemand, wie in dem Beispiel, das wir gehört haben, eine Geschlechtsanpassung macht, welchen Einfluss das eben auf die Leistungsfähigkeit hat. Kannst du uns da mal die Grundlagen erklären, was eben im Körper wirklich passiert bei so einer Umwandlung?
Also das kommt auch eben, wie schon angedeutet wurde, auf den Zeitpunkt der Transition an, in welchem Ausmaß das passiert. Also wenn man schon eine maskuline Pubertät durchlaufen hat, dann ist es für die meisten Transfrauen schwieriger, manche typisch männlichen Charakteristika loszuwerden. Also zum Beispiel eine tiefe Stimme oder Bartwuchs, was jetzt für den Sport weniger relevant ist. Aber dann gibt es eben noch so Sachen wie Größe, Statur, Muskelmasse, die da eher wichtig werden. Und je nach medizinischer Versorgung und Empfehlungen können halt viele Transmädchen und Transfrauen, die auch eben eine körperliche Anpassung wollen, erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, während oder nach der Pubertät, Hormone nehmen, die diese vermännlichende Entwicklung stoppen. Also zum Beispiel Hormonspritzen mit Östrogen oder Testosteronblockern, beziehungsweise beides. Und in Österreich geschieht das meist erst ab 16 Jahren. Und diese Hormone sorgen dann dafür, dass das Aussehen des Körpers eher feminin wird, durch Brustwachstum, durch eine andere Fettverteilung, eher um die Hüften, durch weniger Muskelmasse. Und das dauert dann Monate bis Jahre.
Und ist das dann aus medizinischer, wissenschaftlicher Sicht auch nachvollziehbar, dass nach so einer Hormontherapie eben die körperlichen Voraussetzungen trotzdem noch eben in die Richtung gehen könnten, dass jemand bei Frauenbewerben antreten will, aber eben noch Muskeln, Körpergröße oder Merkmale hat, die da eben sich sehr stark absetzen würden vom restlichen Teilnehmerfeld? Also ist das aus wissenschaftlicher Sicht nachvollziehbar?
Ja, das ist schon nachvollziehbar, diese Sorge. Also wir haben eigentlich alle Testosteron und Östrogen im Körper, aber eben zu unterschiedlichen Anteilen. Und wenn man eben eine männliche Pubertät durchlebt, ist das mehr Testosteron. Und das sorgt im Durchschnitt für einen stärkeren Aufbau von Muskelmasse, für eine andere Fettverteilung, dafür, dass tendenziell die Schultern breiter sind und die Hüften schmaler. Das Problem an der Sache ist, dass es nicht so viele Studien darüber gibt, welche Auswirkungen das für Transpersonen hat, die eben geschlechtsanpassende Hormontherapien und OPs hinter sich haben, vor allem im Sport und vor allem auch im Profisport. Und die Studien, die es gibt, die liefern auch kein ganz eindeutiges Bild. Also es gibt welche, die darauf hindeuten, dass Transfrauen auch nach ihrer hormonellen Transition statistisch höhere Testosteronwerte haben, wobei sie oft viel niedrigere Werte als Cis-Frauen haben, also Frauen, die nicht trans sind, also schon als Mädchen auf die Welt gekommen sind und sich später auch so identifizieren.
Mhm. Aber das heißt, dass Frauen, die als Frauen geboren worden sind, sogar mehr Testosteron haben können, theoretisch, als Transfrauen.
Genau, und zwar dann, wenn Transfrauen bei geschlechtsangleichenden Operationen die Hoden entfernt wurden, dann sind ihre Testosteronwerte oft sogar niedriger als von Cis-Frauen. Also das kommt dann eben darauf an, inwieweit man diese Transition durchgeführt hat. Und wenn sie zum Beispiel ein Jahr lang in Hormonbehandlung waren, dann haben sie manchen Studien zufolge keine athletischen Vorteile mehr, verlieren eben an Stärke und Muskelmasse. Es gibt aber auch eben wiederum andere Studien, die sagen, es gibt schon signifikante Unterschiede, die ihnen einen Vorteil bringen könnten, weil sie auch vor allem zum Beispiel in der Handkraft besser sind als Cis-Frauen im Durchschnitt. Bei manchen ist das Ergebnis gemischt, also dass sie quasi stärkere Handkraft zum Beispiel haben, aber dass das Lungenvolumen geringer ist oder dass sie auch weniger hoch springen können. Also das ist ein ziemlich komplexes Bild immer noch und deswegen leiten daraus manche Verbände ab, dass man eben nicht davon ausgehen sollte, dass Transgender-Frauen gegenüber Cisgender-Frauen automatisch einen Vorteil haben. Und es kommt dann eben auch auf die Sportart an. Also es haben natürlich nicht alle Sportarten die gleichen Voraussetzungen, es brauchen nicht die gleichen körperlichen Eigenschaften. Es gibt auch Umfragen dazu, ob man Transsportlerinnen ausschließen sollte, also wie das in der Community ankommen würde. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Also bei Kontaktsportarten würden das viel mehr Sportlerinnen lieber verbieten wollten als bei Präzisionssportarten, beim Bogenschießen zum Beispiel, weil da eben noch ganz andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen und man da deswegen offener ist.
Aber ist da mit dieser sehr geteilten Datenlage dieser Modus, dass man eben das Testosteron testet, eben ganz konkret bei den Bewerben, ist das dann eine sinnvolle Maßnahme? Also kann man so eben objektiv dann vergleichbar machen, auf welchem Stand die Menschen sind körperlich?
Das ist ein Näherungswert, aber da wird auch argumentiert, dass das teilweise sinnvoll ist, teilweise auch nicht so sinnvoll, weil das eben je nach Person, je nach Transition auch sehr unterschiedlich ausfallen kann. Also es gibt da eben bestimmte Grenzwerte. Es gibt dann aber auch Fälle, wo Cis-Frauen über diese Grenzwerte kommen, einfach weil ihr Körper mehr Testosteron produziert. Und das wird dann wieder dazu führen, eigentlich, dass Cis-Frauen auch ausgeschlossen werden würden. Also ja, es ist einfach eine sehr komplizierte Situation und schwierig, da wirklich Maßstäbe zu setzen, an denen man sich orientiert, weil wir alle so unterschiedlich sind.
Ganz kurz, wir haben jetzt die meiste Zeit darüber gesprochen, dass Menschen, die als Mann geboren sind, später als Frau leben und eben Sport machen wollen. Ist umgekehrt, die umgekehrte Entwicklung im Sport eigentlich auch ein Thema, also dass jemand als Frau geboren wird und dann eben als Mann leben will und als Mann auch Sport machen will in Bewerben und Ligen?
Das ist schon ein Thema. Also auch zu Olympia, da gab es zumindest schon mindestens einen Transmann, der in der Olympia-Qualifikation war für die USA in der Sportart Gehen. Das war Chris Mosier 2020. Dadurch, dass man in manchen Ländern im Sport als Transperson in der Kategorie antreten muss, die dem Geschlecht entspricht, das einem bei Geburt zugeschrieben wurde, kann das auch für Transmänner kompliziert werden. Also da gibt es zum Beispiel den Fall von Mike Baggs in den USA, in Texas. Der hat als Teenager im Wrestling gegen Mädchen antreten müssen, weil er nicht bei den Burschen antreten durfte, war da aber schon in Hormontherapie und hat da laut den Gegnerinnen eben auch einen unfairen Vorteil gehabt, ohne dass er da halt eigentlich in dieser Kategorie antreten wollte und hat da auch dann die Staatsmeisterschaften gewonnen. Also ja, das ist definitiv dann auch ein Problem, je nachdem, wie dann diese Regeln gelebt werden. Und was ich noch gern ergänzen würde, zur Trans-Community gehören auch nicht-binäre SportlerInnen, die sich weder als Frauen noch als Männer identifizieren. Und da gibt es auch SportlerInnen, die jetzt bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Nikki Hills aus den USA ist da zum Beispiel im Laufsport qualifiziert. Nikki Hills wurde bei Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben und nimmt keine Hormone und macht da den 1500 Meter Lauf bei den Frauen.
Jetzt haben wir bisher recht technisch gesprochen über Entscheidungen, die gefallen sind und über biologische Dinge, die sich abspielen. Das Ganze ist aber auch eine riesengroße gesellschaftliche Diskussion, vor allem weil es in der Sportcommunity auch Stimmen gibt. Ich würde sagen, vereinzelte Stimmen, aber Fritz, du kannst mich möglicherweise eines Besseren belehren, die sagen, dass Transgender-SportlerInnen ganz bewusst sich einen Vorteil verschaffen wollen, indem sie ihr Geschlecht ändern. Gibt es dafür irgendwelche Anzeichen oder wie geht ihr auch in eurer Berichterstattung mit diesem kontroversen Thema um?
Ich muss sagen, dass wir das außen vor lassen, weil ich mir gar nicht anmaßen will, darüber zu urteilen, welche Beweggründe zum Beispiel die Lia Thomas hat, unbedingt an Frauenbewerben teilnehmen zu wollen.
The biggest misconception, I think, is the reason why I transitioned, where people will say, oh, she just transitioned, so she would have an advantage, so she could win. I transitioned to be happy, to be true to myself.
Am Ende habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, weil es einfach in der Natur des Menschen oder sagen wir vieler Menschen liegt, dass sie sich vergleichen wollen mit anderen, dass sie sich messen wollen. Und diesen Wunsch, den finde ich schon nachvollziehbar. Aber es ist natürlich auch so, dass das einen Unterschied macht, ob das eben im Spitzensportbereich passiert, wo eben die Fairness über allem steht, wie wir sagen, oder ob das im Hobbybereich passiert, wo es Basketballteams gibt, die sozusagen komplett gemischt sind, denen auch Transgender-Spielerinnen angehören. Wir haben da im Standard vor kurzem einen Sportmonolog gehabt mit einer Transfrau namens Mott Böhm, die spielt beim SV Aufschlag Wien Basketball. Aufschlag Wien, das ist der größte österreichische Sportverein für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intergeschlechtliche und Queere. Und die wollen einfach in einem diskriminierungsfreien Umfeld Sport betreiben, miteinander, gegeneinander. Aber auch die Frau Böhm sagt, dass Profisport ein ganz anderes Kapitel ist, weil es dort eben um Fairness geht. Und sie sagt auch, da ist die Wissenschaft entscheidend darüber, wer an welchen Bewerben teilnehmen können soll.
Da gab es jetzt irgendwie auch so ein Zitat von Comedian Hannah Gadsby, dass sich jetzt plötzlich so viele Männer große Sorgen um Frauensport machen, was ein bisschen ironisch ist, wo halt der Frauensport auch andere Probleme hat, zum Beispiel, dass Profisportlerinnen viel weniger Geld verdienen als männliche Kollegen. Das ist halt ein bisschen polemisch formuliert, aber trifft auch irgendwie den Punkt. Also warum sollten Sportler nur, um erfolgreich zu sein, in Frauen bewerben, wo sie wahrscheinlich eh nicht so viel finanziellen und anderen Anreiz haben. Warum sollten sie da antreten? Das erschließt sich, glaube ich, vielen Menschen nicht so wirklich.
Fritz, was ich mich noch gefragt habe, wir haben jetzt über dieses Thema gesprochen, weil es eine große Frage ist, die sich irgendwie stellt auf Dauer für uns alle. Aber sind Transgender-SportlerInnen, aber ich sage jetzt Sportlerinnen wie im Fall von Lia Thomas, sind das eigentlich so quasi absolute Ausnahmeerscheinungen, dass das vorkommt? Oder ist das was, dass es auch immer mehr gibt in den letzten Jahren? Hast du da irgendwie einen Überblick über die Sportwelt?
Also das Thema wird schon immer größer, aber im Spitzensport würde ich sagen, sprechen wir immer noch von Ausnahmen. Es war ja auch so, dass der Internationale Schwimmverband wahrscheinlich auch, um sich juristisch abzusichern, die Einführung einer eigenen Transgender-Kategorie beschlossen hat und da auch bei einer großen Veranstaltung in Berlin einige Bewerbe angesetzt hat. Dieser Test ist aber dann sozusagen krachend gescheitert, weil es keine einzige Anmeldung für diese Transgender-Bewerbe gegeben hat.
Jetzt sagen ja auch kritische Stimmen, dadurch, dass es nicht statistisch gesehen jetzt einen riesigen Anteil gibt von Transsportlerinnen und SportlerInnen an eben der Gesamtmenge an Menschen, die Sport machen, dass jetzt auch wir als Medien dieses Thema größer machen, als es wäre. Ich habe schon gesagt, mir ist schon öfter aufgefallen, dass du über das Thema berichtest. Was sagst du zu dieser Kritik? Warum ist dir das Thema anscheinend trotzdem wichtig, wenn ich das so sagen kann?
Ich glaube, und das sehe ich in vielen Bereichen so, dass der Sport der Gesellschaft einen Spiegel sozusagen vorhält. Ja? Und wir haben über die Amateurebene auch geredet. Ich glaube, dass der Sport da oft Tolles leisten kann und Vorbildwirkung sozusagen entfalten kann, eben wenn es um Inklusion geht oder auch um Integration. Das sind ganz wichtige Themen, die weit in andere Bereiche auch hineinreichen, ins Schulwesen, in den Bildungsbereich. Und ich glaube, dass das mit ein Grund dafür ist, dass insgesamt ein sehr großes Interesse an dem Thema gegeben ist.
Du beschäftigst dich ja eben auch schon lange mit dem Thema und Julia, deine Meinung interessiert mich dann auch, aber Fritz, was glaubst denn du als Sportexperte, wie ist das zu schaffen, dass eben auf der einen Seite Transgender-Personen sich auch sportlich messen können mit einer Konkurrenz, mit der sie sich identifizieren und auf der anderen Seite der Sport eben für alle Beteiligten, wie du gesagt hast, das höchste Maß fair bleiben kann?
Ich glaube, dass die Entwicklung sozusagen erst begonnen hat. Ich glaube, es wird da viele Spielarten geben. Es wird viel mehr Bewerbe geben, die sozusagen inklusiv sind, hoffentlich. Vielleicht wird es auch mal eigene Bewerbe geben für Transgender-Menschen, wenn sich dann eben mehrere finden und gemeinsam oder gegeneinander antreten.
Aber glaubst du, dass das die Lösung ist, dass man so quasi absegmentiert?
Eben, ich habe schon die Hoffnung, dass mehr Inklusion auch passieren wird. Ich verstehe auch, wenn sich da Transgender-Sportlerinnen nicht anmelden für solche Bewerbe, die sie ja erst recht ausschließen von einem gemeinsamen Bewerb sozusagen. Ich möchte gern vielleicht noch die berühmte amerikanische Fußballerin Megan Rapinoe zitieren, die darauf hingewiesen hat, dass immer mehr junge Menschen Probleme damit haben, ihren Platz in der Welt sozusagen zu finden. Auch im Sport ist das so. Und die hat gesagt, wir müssen mit Inklusion beginnen und nicht mit dem Gegenteil. Und das hat schon auch viel, finde ich.
Ja, ich kann mich da total anschließen. Es ist gerade für junge Menschen, die jetzt vielleicht auch Probleme mit der mentalen Gesundheit haben, für die kann es extrem wichtig sein, da im Sport irgendwie auch eine Heimat zu finden. Und deswegen ist es auch so eine sensible Frage. Und auch gerade für sehr junge Menschen, die schon extrem in eine Sportart involviert ist, kann ich mir vorstellen, wenn die eben ihre Geschlechtsidentität dann schon hinterfragen, können Regelungen problematisch sein, wenn man sagt, man darf als Transmädchen keine maskuline Pubertät durchlaufen haben, um im Frauenprofisport mitzumachen. Also das könnte auch zusätzlichen Druck verursachen, jetzt sehr früh eine Hormonersatztherapie zu machen, wo die Betroffenen und ihre Familie und das medizinische Personal eh schon sehr sensibel ausloten muss, ob das jetzt die beste Entscheidung und beste Strategie wäre, um den Leidensdruck zu vermindern. Und ja, es ist einfach auch ein wahnsinnig komplexes Thema, wo es eben, wie gesagt, noch Studien bräuchte, um das auch biologisch besser bewerten zu können. Wenn man da besonders skeptisch ist und bestimmte Schwellenwerte zum Beispiel für Testosteron einführt, können eben, wie gesagt, auch Cis-Mädchen und Cis-Frauen darunter leiden. Es gibt zum Beispiel auch den Fall, dass zwei Sprinterinnen aus Namibia bei den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen wurden, weil sie einen zu hohen natürlichen Testosteronwert hatten. Im Gegensatz dazu wurde zum Beispiel der Schwimmer Michael Phelps dafür gefeiert, dass sein Körper ungewöhnlich niedrige Mengen an Milchsäure produziert, was ihm hilft, dass seine Muskeln nicht so schnell müde werden und dass er dann auch so eine große Armspannweite hat und extrem gelenkig ist. Also, dass sein Körper quasi prädestiniert dafür ist, im Schwimmsport so erfolgreich zu sein. Und bei anderen eben zum Beispiel bei den Sprinterinnen aus Namibia oder auch bekannterweise bei Caster Semenya aus Südafrika, also einer Intersex-Sportlerin, sagt man wieder, sie könne nicht gegen andere Frauen antreten, weil das unfair wäre. Also das ist eine schwierige Abwägungssache. Da, glaube ich, gäbe es noch viel zu untersuchen und auch viel auszuhandeln.
Also Fritz, wenn ich dir das vielleicht noch als Schlusswort in den Mund legen darf, habe ich das richtig verstanden, dass du zumindest die Perspektive hast, dass dieses Urteil des Schwimmverbands nicht unbedingt das Schlusswort sein sollte, sondern dass auf jeden Fall die Diskussion, wie mit Transgender im Sport umgegangen werden sollte, noch weitergeführt werden muss oder sollte?
Also diese Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Ob das dann irgendwann mal auch Olympische Spiele betreffen kann, das würde ich allerdings zu bezweifeln wagen.
Fritz Neumann, Julia Sicker, vielen Dank für den Einblick.
Sehr gern.
Danke dir.
Hier geht's gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über die Entscheidung, wer für Österreich EU-Kommissar werden soll, spät aber doch, und über die Tötung des politischen Chefs der Terrororganisation Hamas. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Es geht gleich weiter.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreich nominiert den bisherigen Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP als potenziellen EU-Kommissar für die neue Kommission unter Ursula von der Leyen. Die Entscheidung wäre nun im Einvernehmen zwischen ÖVP und Grünen erfolgt, nachdem die Grünen lange Zeit Brunner blockiert hatten. Jetzt ist die nächste Frage, welches Kommissariat, welche Aufgabe Brunner denn bekommen wird. Das wird Ursula von der Leyen entscheiden und mittlerweile könnten viele wichtige Kommissariatsposten schon vergeben sein, nachdem sich Österreich auch durch den öffentlichen Streit zwischen ÖVP und Grünen sehr lang Zeit gelassen hat. Welchen Schaden das womöglich schon angerichtet hat, können Sie in einem früheren Podcast nachhören, den ich in den Shownotes verlinken werde. Zweitens, der politische Chef der radikal-islamistischen Hamas ist im Iran ums Leben gekommen. Ismail Haniyeh wurde während eines politischen Besuchs in Teheran getötet. Das haben sowohl der Iran als auch die Hamas bestätigt. Es wird vermutet, dass der Hamas-Chef durch einen israelischen Angriff getötet wurde. Israel selbst hat sich aber noch nicht dazu geäußert, wahrscheinlich um die Lage nicht offen weiter zu eskalieren. Ganz anders sieht es mit einer Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus. Dabei handelt es sich offiziell um einen Gegenschlag Israels, nachdem am Wochenende mehrere Kinder am israelisch kontrollierten Golan getötet wurden, vermutlich durch die libanesische Hisbollah. Durch all diese Ereignisse dürfte eine friedliche Lösung, eine Waffenruhe im Gaza-Krieg fürs Erste wieder in weitere Ferne rücken. Und drittens, es ist wieder soweit. Die Shortlist für das Jugendwort des Jahres 2024 steht fest. Erinnern Sie sich noch ans vergangene Jahr?
Und es ist Goofy.
Mal schauen, ob die ARD-Moderatorin Susanne Daubner auch dieses Jahr wieder den Gewinner verlesen wird. Aber in der Zwischenzeit habe ich schon mal ein paar Favoriten für Sie. Da gibt es zum Beispiel Aura, also die persönliche Ausstrahlung einer Person, die bei Frau Daubner zum Beispiel von seriös bis goofy reichen kann. Oder Talahon, ein Begriff, der auf TikTok trendet, nachdem sich halbstarke Rapper nicht ganz glaubwürdig in Musikvideos aufgespielt haben. Und dann, ja dann, gibt es da noch einen ganzen potenziellen Jugendsatz des Jahres, nämlich »Nein, Pascal, ich denke nicht«. Falls Sie das auch noch nie gehört haben, dann müssen wir jetzt kurz in einen Ausschnitt einer geskripteten RTL2-Reality-Show über den Teenager Pascal und seine Freundin reinhören.
Du bist so eine geile Barbie, Mann. Ich habe so einen Dicken in der Hose. Lass mal ein bisschen poppen, oder nicht?
Nein, Pascal, ich denke nicht.
Was nein?
Wird das zum Jugendwort des Jahres 2024 gewählt? Nein, Pascal, ich denke nicht. Die anderen Jugendwortkandidaten und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf derstandard.at online nachlesen. Falls Sie Feedback, Fragen oder Anregungen für das Standard Podcast Team haben, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere verpassen. Vielen Dank auch für gute Bewertungen oder nette Kommentare. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von dem amerikanischen Sportmedium ESPN, von News Nation und von der ARD, von der Tagesschau. Mitgearbeitet haben meine KollegInnen Scholt Wilhelm und Margit Ehrenhöfer. Und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.